wo auch im Vorfeld damit uns auseinandersetzen können im Detail, wie praktisch jetzt der Stand der Diskussion ist. Insoweit auch damit der öffentliche Teil der Sitzung geöffnet. Ja, Thomas, ich übergebe dann oder an dich, oder das ist, glaube ich, Kati Beiersdorf. Ich sehe sie auch gerade prominent im Bild.
Ich würde mal übernehmen. Ja, vorab, wir befinden uns in einem ziemlichen Dilemma, nämlich erstens rechtzeitiger Versand von Sitzungsunterlagen versus Aktualität der Unterlagen. Wir haben es nur gedacht, wir treiben das jetzt mal ganz auf die Spitze und zugunsten der größeren Aktualität versenden wir das am Freitag. Das war schon ziemlich aktuell. Jetzt habe ich aber noch mal ein aktuelleres Dokument gesehen, was am Wochenende rumgeschickt wurde. Und als ich das dann heute Morgen aufmachte, dann befand ich mich jetzt in der Überlegung, was mache ich jetzt? Zeige ich jetzt dem Fachausschuss eine Unterlage, die der Fachausschuss nicht kennt? Oder nehme ich dann einfach in Kauf, dass in Unkenntnis dieser Unterlage vielleicht dann doch irgendwie die aktuelle Information draufsteht? Also das ist insofern nicht so ganz einfach, weil die Agenten und die Sitzungen unterschiedlich zahlreich sind, die Agenten auch bei Tech nicht immer unbedingt eingehalten werden können, weil die Sitzungen dann meistens länger dauern und dann verschiebt man wieder etwas auf den übernächsten Termin, der dann auch nur additional anberaumt wird. Genau, also ich habe mich jetzt entschieden, Ihnen, dem Fachausschuss, eine Unterlage zu zeigen, die dem ähnelt, was Sie bekommen haben, wo aber ein paar aktuellere Informationen drin stehen. Es ist auch leider so, dass man auch EFRAG-Geschäftsstellenseitig im Moment auch nicht hinterherkommt, offizielle Summaries of Discussions zu veröffentlichen. Es gibt also wirklich keine aktuellen offiziellen Zusammenfassungen. Und aus diesem Grunde sind auch die Unterlagen, die wir Ihnen geschickt haben und auch die Unterlage, die wir jetzt zeigen, sind nicht öffentlich, weil das eben keine offiziellen EFRAG-Dokumente sind, die auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Es kann durchaus sein, dass diese Unterlage zwischenzeitlich auch öffentlich gemacht wurde, indem sie auf die Homepage für das Board Meeting geladen wurde. Das kann ich aber Stand jetzt nicht sagen. Die Unterlage, die wir Ihnen jetzt zeigen, wie gesagt, ist nicht öffentlich. Wir können die hinterher trotzdem nochmal rumschicken. Das würde ich schon auch machen, damit alle auf dem Stand sind. Aber das war jetzt eine relativ kurzfristige Entscheidung und ich bitte da ganz höflich um Nachsicht, dass wir da diesen Spagat vielleicht nicht immer zu jedermanns Zufriedenheit machen können. Aber ich denke, also ich war eigentlich der Ansicht, dass wir das so tun sollten, wie wir es jetzt machen. Ich würde jetzt einfach mal diese Unterlage teilen, zumindest den Teil davon, der nochmal wichtig ist. So, und jetzt müssten Sie auch alle etwas sehen. Okay, vielen Dank. Was hier unten nochmal auf dem letzten Drittel dieser Tabelle nochmal zu sehen ist, das habe ich deswegen jetzt nochmal gezeigt, weil das vorhin nochmal eine konkrete Frage von Herrn Emons war. Das ist der Stand der Diskussionen in der SR Tech. Oder in Bezug auf die Frage, welche einzelnen Disclosure Requirements man jetzt aus dem Set 1, also aus dem Satz der sektorübergreifenden Standards herausnimmt und ihn in die sektorspezifischen Standards verschiebt. Und da sehen wir hier, das ist ausschließlich bislang auf der Folie zumindest zu sehen, sind das Angaben, die aus den Umweltstandards kommen. Ne? E3 ist der Water Marine Resources Standard. Da kommt die Marine Resources Related Performance, soll aus dem Standard rausgenommen werden und in die sektorspezifische Standards verschoben werden. Aus dem E4, das ist Biodiversity, sind es drei Angaben, die darüber hinaus, und jetzt greife ich ein bisschen vor, auch noch zusammengeführt werden. Die werden auch in die sektorspezifischen Standards verschoben und aus dem Standard für Circular Economy und also genau Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung haben wir zwei Angaben, einmal Circularity Support und Resource Use Optimization, die zusammengefasst werden. Ja, zusammengefasst, das kann ich noch gar nicht so genau sagen, aber die zumindest aus dem sektorübergreifenden Set 1 in die sektorspezifischen Standards verschoben werden. Ich möchte Ihnen gerne auch noch etwas zum Thema Value Chain sagen. Das Thema Value Chain war in unserer Stellungnahme an die EFRAG ja auch sogar im, ich glaube, im Anschreiben oder zumindest in den narrativen Erläuterungen ein Thema, was wir hervorgehoben hatten, auch mit dem Hinweis darauf oder gerade mit dem Hinweis darauf, dass man hier klarer herausstellen sollte, dass es sich um einen risikoorientierten Ansatz handelt, mit dem man das Thema Value Chain angeht. Auch wenn das hier auf der Folie nicht draufsteht, in der letzten, vorletzten, vorvorletzten Tech-Befassung war das Thema nochmal Gegenstand der Diskussionen. Und zwar sinngemäß so, in der PTF hatte man offenbar sich das schon so vorgestellt, dass man bei den Value-Chain-Angaben grundsätzlich den Risiko oder einen risikoorientierten Ansatz fährt. Aber das waren nicht nur das DSC, das haben offenbar ganz viele Teilnehmer der Konsultation entsprechend gefleckt, wo dann klar wurde, das ist einfach nicht deutlich genug aus den Formulierungen, insbesondere in ESRS 1 und 2, herausgekommen. Deswegen hat man sich jetzt seitens der Tech entschlossen, die Formulierungen im Zusammenhang mit der Value Chain, gerade wo es vorne im ESRS 2 darum geht, nochmal insofern klarer zu fassen, dass hier tatsächlich ein risikoorientierter Ansatz beabsichtigt war und auch beabsichtigt ist nach wie vor. Dazu muss man auch noch eins sagen, das Thema Value Chain kommt im Wesentlichen bei den Themen vor, die eher übergreifender, also Cross-Cutting-Standard-Natur sind. Also wo haben wir das? Wir haben das Thema allgemein einmal erwähnt bei den IROs, also Impacts, Risks and Opportunities. Da geht es um die Impact-Materiality beim Thema Stakeholders und beim Thema Boundaries. Da ist es sozusagen allgemeiner Art. Ganz konkret wird es dann bei den sogenannten PTAPR-Vorgaben. Also das sind alle Angaben, die sich um Policies, Targets, Action Plans und Resources drehen. Da hat man bei den Policies im ESRS 1 das Thema Scope of the Policy. Da ist dann zum Beispiel gefragt, erstreckt sich diese Policy eben nur auf die Own Operations oder erstreckt sich die Policy auf die Wertschöpfungskette? Bei den Targets ist auch eine Angabe genannt, Scope of the Target. Also ist das, das ist spiegelbildlich, bezieht sich das Target auf das eigene Unternehmen oder bezieht es Teile der Wertschöpfungskette, wenn nicht sogar die gesamte Wertschöpfungskette mit ein? Und ebenso spiegelbildlich gilt das auch für das Thema Action Plans und auch Resources. Bei den Angaben, die unter ESRS 2 gefordert werden, gibt es ganz konkret Angaben zur Value Chain unter General Requirements, das ist sozusagen das Übergreifende. Key Features of the Value Chain, Key Drivers of the Value Creation, das sind die beiden Angaben in dem Disclosure Requirement 2 des ESRS 2, also GR3 und GR4. Bei letzteren ist gefordert zu sagen, wie ist der eigene Wertbeitrag in der Value Chain zu sehen. Und wir haben das Thema Value Chain bei den sogenannten Approximations. Da hat man jetzt auch nochmal gesagt, Approximations ist nicht der richtige Terminus. Das wird ersetzt mit dem Terminus Secondary Data. Soll also heißen, wenn ich auf Primärdaten nicht zurückgreifen kann, weil ich beispielsweise keine direkten Daten von Lieferanten beispielsweise bekomme, dann kann ich natürlich auch auf Sekundärdaten zurückgreifen, muss dann aber entsprechend auch sagen, aus welchen Quellen diese kommen und warum ich als berichterstattendes Unternehmen glaube, dass diese angemessen sind. Das Thema Value Chain kommt dann noch bei den IROs, habe ich am Anfang schon gesagt, ne, bei den Prozessen, um wesentliche Impacts, Risks und Opportunities zu identifizieren. Da ist die Frage, geht das sozusagen auf die Value Chain? Ja, es geht auf die Value Chain, auch bei den Interaction of Impacts. Das ist auch in ESRS 2 geregelt. Da geht es einmal um das Zusammenspiel der wesentlichen Auswirkungen mit der Strategie und dem Geschäftsmodell. Das ist im SBM 4 geregelt. So, das heißt, wir haben also das Thema Value Chain eher bei den übergreifenden Themen. Wenn wir jetzt nämlich in die Topical Standards hineinschauen, dann gibt es dort nur sehr wenige, zumindest in den Exposure Drafts, nur wenige Key Performance Measurement Forderungen oder Anforderungen, wo tatsächlich auch KPIs für die gesamte Value Chain abgefragt werden. Und das ist zum einen der Fall bei KPIs, die naturgemäß auf die Value Chain gehen, nämlich Greenhouse Gas Emission, Scope 2 und Scope 3. Ne? Bei Scope 2, da ist dann der Energielieferant gefragt und bei Scope 3, das umfasst natürlich alles, auch das Vorgelagerte und das Nachgelagerte, beziehungsweise den vorgelagerten Teil und den nachgelagerten Teil in der Wertschöpfungskette. Wir haben in dem Standard E2, das ist Pollution, da gibt es ein Disclosure Requirement, da geht es um die Pollution of Air, Water and Soil. Da sind einmal Angaben mit drin, die die Wertschöpfungskette umfassen. Bei E3 ist es gar nicht der Fall. Bei den Sozialstandards ist es auch nicht der Fall. Und wir haben dann nochmal ein Thema in dem Standard zur Kreislaufwirtschaft. Das ist der Circularity Support. Was ist das? Das sind Angaben zu Maßnahmen gegen Müllerzeugung in der Wertschöpfungskette. Ist eigentlich streng genommen nicht mehr ein KPI, was dort gefordert wird, ist aber von der Struktur her unter den KPIs angesiedelt. Aber das ist ja sowieso, wie wir auf der vorherigen Folie gesehen haben, ein KPI, der in die Sektorstandards verschoben wird. Ja, das vielleicht erstmal dazu. Man hat darüber hinaus jetzt bei der Value Chain auch noch gesagt, und das ist allerdings auch eine Anforderung, die aus dem Richtlinientext selbst kommt, dass man hier ein Phasing-In fährt. Na, also, dass man Value Chain-Daten für die ersten 3 Jahre grundsätzlich nicht fordert, es sei denn, es handelt sich um einen Indikator, der aus der SFDR kommt und der geht auf die Value Chain, was wir beispielsweise bei den Greenhouse Gas Emission Scope 3 haben. Und für die Policies, Targets und Action Plans und auch für ESRS 2 können die auch in den ersten 3 Jahren, also die Themen, die aus der Wertschöpfungskette kommen, können auch aus den im Haus vorliegenden Daten generiert werden. Erst nachdem diese Phase-In-Periode vorbei ist, soll ich mich stärker um Primärdaten aus der Wertschöpfungskette kümmern, sofern ich die eben bekomme. Aber ich sagte ja auch, Sekundärdaten sind immer gefordert. Gibt es dazu erstmal Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, ich kann es nicht genau erkennen, aber das scheint so nicht zu sein. Genau, was man beim Thema Phase-In dann noch besprochen hat, ist die Frage natürlich, kann man bestimmte Standards auch einem Phase-In unterziehen? Das ist auch etwas, was wir in unserer Stellungnahme auch andiskutiert hatten. Dazu hat man sich dann mit einem klaren Nein positioniert und gesagt, nein, es müssen alle Themen auch sofort in irgendeiner Weise behandelt werden. Wenn Phase-In, dann handelt es sich um einzelne Disclosure Requirements innerhalb der Standards. So, dann haben wir uns darüber unterhalten, bei der Quantifizierung von bestimmten Angaben, und zwar ganz konkret um die sogenannten Financial Effects. Denn es ist in jedem Standard, bis auf die Social Standards, sind auch immer KPIs gefordert zu den finanziellen Effekten auf das Unternehmen aus den Nachhaltigkeitsaspekten heraus resultierend. Und da hat die Tech gesagt, bei Klima fordern wir das sofort auch für Jahr 1. Es darf aber eine qualitative Beschreibung sein, wenn das Unternehmen die Quantifizierung noch nicht hinbekommt, aber die Quantifizierung ist dann ab dem Jahr 2 dann notwendig. Bei allen anderen Standards, und hier haben wir wieder das Thema Priorisierung, ne, die Frage, ist das gerechtfertigt, Klima voranzustellen? Bei allen anderen Standards ist es so, dass das Phase-In länger geht. Ne? Hier darf man also qualitative finanzielle Effekte beschreiben für die ersten 3 Jahre. Die Quantifizierung muss dann erst nach dieser Phase-In-Periode dann auch tatsächlich vorgenommen werden. So, darüber hatten wir heute Vormittag auch schon gesprochen im nicht öffentlichen Teil. Da geht es um den Ansatz zur Wesentlichkeit. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal ausführen an der Stelle. ESRS 2 ist immer verpflichtend, auch die SFDR-Angaben sind immer verpflichtend. Die Frage Säule 3 Reporting der Banken und die EU-Benchmark-Requirements sollen auch immer verpflichtend sein. Und bei den PTAPRs unterscheidet man zwischen Klima und den anderen Standards. Wie sieht diese Unterscheidung aus? Wenn ich bei Klima wenn ich zum Thema Klima keine Policies, Targets, Action Plans und Resources habe, muss ich das entsprechend sagen, dass ich das nicht habe. Wenn ich das bei den anderen nicht habe, dann ist also bei den anderen thematischen Standards, dann ist eine Angabe nicht erforderlich, es sei denn, es handelt sich um das Thema Fair Wages und Social Security. Im Übrigen, ich sehe jetzt gerade nicht, wer noch im Meeting alles dabei ist, aber Kerstin, Klaus und Julia, wenn ich an irgendeiner Stelle etwas verkürzt darstelle oder nicht richtig, dann springt bitte sofort rein genau, und stellt das vielleicht klar. Das kann durchaus sein, dass mir das ein oder andere auch mal durchrutscht. So, wir haben uns darüber unterhalten, was sozusagen mit den Additional Performance Measures ist. Da ist man noch in der Diskussion, ob es zu den zusätzlichen, ob es zu diesen zusätzlichen ja, Mandatory Items kommt. Ne? Die Frage ist, welche Methodik liegt dabei zugrunde? Da ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen. Was man aber jetzt schon weiß, ist, dass der Ansatz zur Wesentlichkeit so hinauszulegen ist oder so zu fassen ist oder so zu verstehen ist, dass man zwei Listen darstellt, beziehungsweise zwei Listen hat. Die eine Liste ist eine Liste, die in ESRS 2 oder 1 aufgenommen wird, in der stehen alle Themen bzw. Unterthemen drin, bei denen, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verraspelt, das ist nicht richtig, was ich gerade sage. Moment, das stelle ich auch gleich richtig. Also das Thema mit den zwei Listen ist richtig. Es wird einmal eine Moment, wo habe ich es? Genau, es wird einmal eine Liste von Angaben geben, die Gegenstand der Wesentlichkeitsbeurteilung sind. Also die Themen, wo ein Unternehmen auch sagen kann, das kann ich weglassen, wenn es nicht wesentlich ist. Und es wird, also diese Liste sozusagen, die wird standard-setter-seitig wahrscheinlich vorgegeben. Das ist die Entscheidung oder zumindest die Empfehlung in der Tech stand jetzt. Und dann gibt es sozusagen eine Positivliste, wo ich selbst als Unternehmen im Bericht angeben muss, zu welchen Themen, zu welchen Disclosure Requirements habe ich etwas berichtet. Das führt aber nicht dazu, dass ich weggelassene Disclosure Requirements extra angeben bzw. begründen muss. Das Einzige, wo ich als Unternehmen, wenn ich ein Disclosure Requirement bzw. einen Standard nicht, genau, einen ganzen Standard nicht angebe bzw. nicht befolge, dann muss das entsprechend begründet werden. Das heißt, man ist von der Rebuttable Presumption, wie wir sie in den Entwürfen ursprünglich mal gesehen haben, ist man mittlerweile abgekommen. Man hat sozusagen einen Rest davon, will man noch beibehalten, indem man mit diesen beiden Listen arbeitet. Also einmal diese Positivliste, wie man hier auf der Folie sieht. Das ist, wie gesagt, die Liste der Disclosure Requirements, die ich befolge. Das hat auch, sagen wir mal, eine gewisse Verwandtschaft mit dem GRI-Index. Also wer GRI-Reporting macht, ne, da wird in der Regel auch ein Index gefordert, beziehungsweise Index auch bereitgestellt, wo man sehen kann, an welcher Stelle welche GRI-Angaben dann im Bericht zu finden sind. Das hat ungefähr den Charakter und von der Idee her, glaube ich, hat man dem auch sozusagen konzeptionell Folge geleistet. So, jetzt sehe ich sogar, dass jemand die Hand hebt. Christian.
Ja, danke, Thomas. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. So wie ich es jetzt hier lese, würde das bedeuten, für diese erste Liste, da hast du ja geschrieben, bla bla bla, has confirmed that the sub-sub-topic is material for the undertaking. Bedeutet, wir hätten nach diesem Verständnis ja einmal eine Materialitätsanalyse seitens des Unternehmens für das entsprechende Subtopic quasi durchzuführen für Liste 1. Und Liste 2, ich verstehe nicht so richtig den Unterschied. Da steht jetzt only the list of disclosure requirements reported are presented in the list. Aber mache ich das nicht schon oben? Weil oben schreibe ich doch in die Liste die aus meiner Sicht wesentlichen oder aus Unternehmenssicht wesentlichen Disclosure Requirements rein. Also ich sehe den Unterschied nicht so richtig.
Also Liste 1 ist nach meinem Verständnis eine Liste, die ich nicht als Unternehmen berichte, sondern die im Standard steht. Nämlich die Liste, wo ich selbst als Unternehmen ein Materiality Assessment überhaupt anwenden kann. Ja, also es gibt ja einen Umfang von immer genau. Anzugebenden KPIs, ne? Also alle SFDR-bezogenen, alle Benchmark-bezogenen, genau, die sind immer drin, ja. Im Bericht. Und es gibt eine Liste von Themen oder Inhalten, wo ich als Unternehmen selbst das Judgment anlegen darf. Bei einem SFDR-Indikator darf ich das nicht. Ja, SFDR-Indikator
Klar.
ist gefordert,
Klar.
gebe ich an. Disclosure Requirement danach beispielsweise ist dann kein SFDR, kein Benchmark, kein Klima und auch kein Pillar 3. Da kann ich als Unternehmen eine Wesentlichkeitsanalyse drüber laufen lassen, beziehungsweise über das übergeordnete Thema. Und wenn ich dann zu dem, und aber das wird mir vorgegeben durch diese Liste 1, also wo ich selbst noch ein Materiality Assessment durchführen darf.
Aber ist das, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche,
kein Problem.
Ist das eigentlich nicht dann alles, was übrig bleibt, nach denen, die verpflichtend sind?
Das stimmt. Das müsste nach der Mengenlehre genau der Rest sein.
Exakt.
Also ich kann mir das, ich glaube, ich vermute, dass es sozusagen eine Erleichterung sein soll, dass ich als Unternehmen jetzt nicht abhaken muss, was ist jetzt SFDR-relevant, was ist gut, bei Klima ist es einfach, alles, was in der Nähe einsteht, okay. Na, aber ich habe in den Standards und muss ich sozusagen immer in die Basis for Conclusions reingucken und nach SFDR suchen, damit ich weiß, was ist jetzt ein SFDR-relevanter Indikator, wo komme ich also nicht raus. Na, und zur Erleichterung also kann ich sozusagen dann auf diese Liste 1 zurückgreifen, damit ich weiß, wo habe ich die Möglichkeit, ein Materiality Assessment drüber laufen zu lassen, bevor ich sozusagen angebe.
Heißt, die Liste 1 ist eine Liste, die zur Verfügung gestellt wird, und Liste 2 ist eine Liste, die ich im Abschluss angehe oder
im
Lagebericht angebe.
Ja, so verstehe ich die Idee.
Jetzt habe ich es verstanden.
Und deine Frage zeigt mir, dass ich das nicht gut dargestellt habe. Dafür. Aber,
Das hat nichts an dir, das liegt nicht an dir, sondern wenn ich List 1 und List 2 lese, dann ist das für mich in einem Zusammenhang. Aber wenn das eine eine Liste ist, die mir zur Verfügung gestellt wird, und das andere eine Liste, die ich quasi im Lagebericht angebe, dann sind das für mich zwei vollkommen unabhängige Sachen. Und ich habe jetzt immer zwischen dem Zusammenhang oder nach dem Zusammenhang zwischen List 1 und List 2 gesucht.
Okay, aber...
Deswegen Begrifflichkeit.
Genau. Ja,
aber
ja.
Super, nee, dann hat sich's erschlossen. Vielen Dank dir.
Genau, ich gehe mal davon aus, wenn das jetzt irgendwie nicht so ganz sauber erklärt ist, dass dann... Julia und Klaus dann oder auch Kerstin entsprechend reinspringen. Ich sehe jetzt eine Hand bei Tanja.
Ja, genau. Also Listenthematik, da muss ich auch gestehen, da war ich auch in der Diskussion in dem Webcast ein bisschen abgehängt zwischenzeitlich, weil ich auch irgendwann nicht mehr komplett folgen konnte, was jetzt auf der List 1 und was auf der List 2, List 2 stehen soll, muss, darf. Also ich hoffe jetzt auch, es ist bei mir jetzt auch ein bisschen klarer geworden. Nochmal eine Frage, aber zu der List 2. Da haben wir ja jetzt auch wieder diesen Fall der Ausnahmen, also Fair Wage und Social Protection. Da wäre jetzt meine Frage, gab es da jetzt auch wieder irgendwelche Kriterien, die da zugrunde gelegt waren, oder war das jetzt, also ist das diese, ich glaube, da hatte Frau Lopatta eben auch darauf hingewiesen, oder war das jetzt eben, sag ich mal, der Kompromiss, um eine Abstimmung hinzubekommen? Ja,
das scheint der Kompromiss gewesen
ja, ne?
zu sein.
Also das
zumindest
war das.
Zumindest okay. Habe ich bei Tech das in der Tech-Diskussion das so wahrgenommen, dass die Vertreter der Arbeitnehmer dort ein sehr hohes Interesse daran haben, dass man diese Zahlen berichtet. Es gibt auch manchmal seitens der User entsprechende, wie soll ich sagen, Absichtsinteressensbekundungen. Also das mit diesen Fair Wages und Social Protections, das ist so, dass wenn ich das weglasse, dann muss ich es begründen. Ansonsten muss ich es nicht begründen. Ja, das war sozusagen die Ausnahme, was das angeht. Das ist alles relativ komplex und alles andere als einfach zu verstehen. Und du merkst wahrscheinlich auch an mir, dass ich da auch manchmal lieber noch mal länger drüber nachdenke, bevor ich das hinausposaune.
Ja.
Also ich vielleicht nochmal, Frau Castor, dafür gab es aber eine, also ich müsste es jetzt raussuchen, aber dafür gab es eine Erklärung, warum das drin sein sollte. Ich gucke gleich mal, ob ich das kurzfristig finde. Ja. Aber dafür gab es eine spezielle Erklärung. Aber es war dann hinterher so, und da lag mir natürlich auch dran, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich die NGOs unbedingt mitnehmen wollte. Aber die hatten eine Erklärung geliefert. Thomas, hattet ihr das in der Tech? Wie gesagt, ich gucke gleich nochmal nach. Und zur Erklärung nochmal, Herr Fink, also diese erste Liste, das ist diese Tool-List, von der ich vorhin gesprochen habe, ne? soll nur supportive, deshalb steht supported by. Also es soll einfach nur unterstützend, ist nur unterstützend gedacht, nichts anderes. Und wir haben an die Tech zurückgegeben und haben gesagt, guckt mal, wo ihr das am besten unterbringt in E2. Also sie sollen beide in E2 stehen, aber wo, das haben wir halt noch nicht entschieden, weil wir gedacht haben, es kann die Tech vielleicht besser entscheiden. Aber ja, genau.
Ja, nee, gut, also ich kann mich jetzt nicht mehr so recht erinnern, wie das sozusagen das Kriterium dafür war, die Fair Wages und die Social Protections da von der Nichtbegründung auszunehmen.
Da gab es was. Ich gucke mal kurz, ob ich das finde.
Okay, ja, super, danke. Gut, das wären jetzt die übergeordneten Sachen, die meines Erachtens noch einigermaßen klar und auch wichtig waren, in dem Kontext zu adressieren. Was jetzt als nächstes in meiner Berichterstattung kommt, ist jetzt eine Zusammenfassung der Unterhaltung, die wir bei TEC geführt haben, über die einzelnen Disclosure Requirements in den Standards. Also es gibt natürlich auch dort die Diskussion darüber, wie kann man die Standards verschlanken, wie kann man sie vereinfachen und was ist das geeignete Mittel dazu. Allerdings ist das Bestreben in der TEC, die Anzahl der Disclosure Requirements tatsächlich substanziell zu verringern, zumindest nicht unbedingt mehrheitlich das, was man will. Also natürlich hat man die Anzahl der Disclosure Requirements bislang, Diskussionsstand jetzt, auch schon reduziert. Man muss dazu aber vielleicht zwei Dinge wissen, nämlich erstens, wir erinnern uns, als der Kompromisstext der Richtlinie herauskam, stellten wir fest, dass bei den Governance Standards eine Einschränkung umgesetzt wurde, nämlich Governance Factors with Regard to Sustainability, was dazu geführt hat, dass bestimmte Disclosure Requirements in den Governance Standards nicht mehr im Mandat der EFRAG liegen. Das hat zum einen mal dazu geführt, dass man einen Teil der Angaben oder der Disclosure Requirements aus dem G1 jetzt kürzen musste. Ne? Also das ist sozusagen nichts, was EFRAG-TEC sich jetzt selbst ausgedacht hat, sondern das ist einfach etwas gewesen, wo auch die Kommissionsvertreter nochmal darauf hingewiesen haben, dass EFRAG hier aufpassen muss, das Mandat sozusagen nicht überzustrapazieren. Und das Zweite, die Reduktion der Disclosure Requirements kommt dazu kommt es, gut, weil wir vielleicht Teil 1 von Teil 2 sagen, wir verschieben etwas in die sektorspezifischen. Und ein paar der Disclosure Requirements wurden auch gemerged. Ja, das heißt, man hat jetzt gesagt, aus 2 mach 1. Das führt aber nicht unbedingt immer dazu, dass sich substanziell etwas da ändert. Das werden wir gleich sehen. Oder ich glaube, Sie sehen es auch alle schon. Im unteren Teil der Tabelle E17 bis E110. Das ist der ganze KPI-Bereich zu den Greenhouse Gas Emissions. Scope 1, Scope 2, Scope 3 und die Summe. Ja, das ist nach Stand der Diskussion in der SR-TEC jetzt als ein einziges Disclosure Requirement gedacht, ohne dabei aber die Anzahl der Datenpunkte zu reduzieren. Ja, man kommt aus der Nummer ja auch generell deswegen nicht raus, was man hier auf der rechten Seite ganz gut sieht, weil da sehr viel Referenzen zur Benchmark-Verordnung ist und auch zur SFDR. Darüber hinaus hat man auch gesagt, Klima ist sowieso etwas, was sich was immer sozusagen mandatory zu berichten ist. Bei dem Thema Transition Plan, ne, E11, hat man das Thema Mandatory Yes als Beispiel, das gilt für alle auch, gesagt, weil das ist ein PTAPR-Angabe, also Policies, Targets, Action Plans und Resources und alles das, was wir hier sehen von E11 bis letztendlich E14 fällt genau unter diesen Bereich und die sind sowieso immer anzuwenden. Eine wesentliche Vereinfachung ist das Thema Locked-in-Emissions. Darüber hatten wir in unserer Arbeitsgruppe eigentlich schon seit Anbeginn diskutiert, was es mit Locked-in-Emissions erstens auf sich hat und wie man die überhaupt quantifiziert. Und die Diskussion, die wir in der Arbeitsgruppe dazu hatten, also in der Klima-AG und auch im Fachausschuss, war eigentlich schon auch dahingehend, dass man die Quantifizierung sicherlich irgendwie vornehmen kann, aber im Moment einfach zu viele Methoden unterwegs sind, als dass man da zu einer vergleichbaren Information kommt. Und das haben offenbar auch andere Konsultationsteilnehmer angemerkt an der Stelle. Deswegen wird dieses, was ja eigentlich sogar eine KPI ist und auch grundsätzlich sogar unter der Performance Measurement Section gut aufgehoben wäre, jetzt in eine qualitative Beschreibung der Locked-in-Emissions entsprechend abgewandelt. So, alles andere auf der Folie, glaube ich, habe ich erstmal erzählt. Klima hat noch eine zweite Folie. Da gehe ich dann gleich mal jetzt weiter. Ich sehe gerade nicht, ob sich jemand meldet, aber ich glaube, es meldet sich niemand. So, wir haben einen weiteren Merger, nämlich E111. Das ist die Greenhouse-Gas-Intensität. Also das ist sozusagen Ausstoß oder Emissionen pro Umsatzerlös. Das wird gemerged mit 12. Und auch die 13 wird gemerged mit 12. Ne? 12 sind die Removals. Das ist auch ein Thema, was in die Wertschöpfungskette auch geht. Das Ganze ist jetzt noch, liegt zum Beispiel hier an der Stelle haben wir ein Thema, was dem Materiality Assessment unterliegt, was dann aber trotzdem dazu führt, wenn ich es nicht angebe, dann muss ich sagen, warum ich es nicht angebe. Daher das, was unter Simplification where applicable, das hat etwas damit zu tun. Genau, also diese drei Angaben, Erfordernisse 11, 12 und 13, die werden in 1 umgewandelt. Bei dem 1.14, da hat sich die Tech so aufgestellt, dass das eine Angabe ist, die dazu führen könnte, ja, ich will jetzt nicht sagen, missbraucht werden könnte, obwohl es könnte auch formuliert worden sein, so in der Hinsicht, dass man Greenwashing betreibt. Und aus dem Grund hat die Tech sich hier aufgestellt, dass man diese Angabe gänzlich streicht. Also hier haben wir auch, meine ich, keine Verschiebung in die sektorspezifischen. Ich schaue nochmal nach, aber ich glaube, das war nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall, genau. So. Gut, Klima wäre dann...
Wobei ich mich nochmal, wenn ich kurz einhaken darf.
Ja, gerne, Klaus.
Der Merger zwischen... 13 und 12 war ja sehr umstritten. Ich weiß gar nicht, waren wir da zum Schluss zu dem Punkt gekommen, dass 12 und 13 gemerged werden sollen? Genau das sind ja die zwei, die gerade mit Blick auf irgendwelche Net-Zero-Targets gerne vermischt werden, die echten Removals und diese Carbon-Credit-Themen. Da gab es ja relativ klare Positionierung, dass wir das eigentlich nicht mergen wollten.
Ich habe insofern auch ein Fragezeichen drüber, aber ich konnte mir das noch nicht anhören, ob das vielleicht Teil der Sitzung war, die man am 30. September dann ganz kurzfristig für den 3. Oktober morgens einberufen hat, bei der ich nicht zugegen war. Vielleicht hat man das da vielleicht besprochen, das weiß ich nämlich nicht.
Ich war am 3. Oktober zugegen, aber
sehr gut.
Wir haben, also deswegen, ich weiß, wir haben es diskutiert. Es ist halt immer die Frage, was das nachher als Ergebnis in der Zusammenfassung landet, deswegen.
Ja gut, also das ist richtig. Also wir sind, meine ich, auch nicht gefragt worden, ob es dazu noch Rückmeldungen oder war das, ich kann auch sagen, dass ich es mittlerweile auch vermische mit verschiedenen anderen Sachen. Ich sehe ja, auch nur...
Also das, nur als Anmerkung, weil da gab es durchaus geteilte Meinungen drüber, über den Mörder.
Aber das muss man, glaube ich, auch generell immer sagen, dass das, was hier steht, ganz oft auch nicht konsensuale Meinung der Tech war. Ja, insbesondere dahingehend, wenn es um die Frage ging, nimmt man ein Disclosure Requirement mehr raus? Ja, also die hohe Anzahl beibehaltener Substanz ist auch etwas, was sicherlich in der Tech keine konsensuale Meinung ist. Das ist bei Klima vielleicht noch ein bisschen anders, weil man bei Klima mit so einem Prioritätsgedanken reingeht, wie wir ja auch anhand der Mandatory List ja sehen. Aber meine Wahrnehmung, und Klaus, ist es auch bei dir so, Fragezeichen, dass wird immer sozusagen, lässt sich am Ende nur auf einen Mehrheitsbeschluss sozusagen zurückführen, ne? Aber nicht auf eine Meinung, die auch alle geteilt haben.
Ja. Also bei Klimawahn sind wir uns im Großen und Ganzen immer einig gewesen. Da gab es, ich sag mal, mehr Diskurs im Detail. Bei den anderen Standards sind die Positionen weiter auseinander. Hier ist es wirklich mehr Technical Details, weil wir bei Klima die meisten Disclosure Requirements ja auch gut etabliert und durch TCFD oder andere Standards eigentlich längst etabliert sind.
Ja, danke, Klaus. Gibt es noch Anmerkungen, Rückfragen dazu? Dann würde ich mal weitermachen mit den Disclosure Requirements aus dem E2 Pollution. Da hat sich die Anzahl der Disclosure Requirements nur um einen verändert, und zwar nach unten verändert, weil man nämlich E2.6 und einmal E2.7 in ein Disclosure Requirement vereinigen möchte. Was E2.6 angeht, hat man hier auch das Thema Value Chain jetzt rausgenommen. Na, wir sind hier in dem Bereich der Key Performance, also der Key Performance Indicators, also nicht mehr im PT-APR-Bereich. Da ist es eigentlich folgerichtig, dass wir das gemacht haben, weil, wie ich vorhin auch sagte, dass der Schwerpunkt der Value Chain Betrachtung ja im vorderen Cross-Cutting-Teil der Policies, Targets, Action Plans und Resources gilt. Und hier hat man auf der rechten Seite, sieht man es nochmal aufgeschrieben, was die Quantifizierung der finanziellen Effekte aus umweltverschmutzungsrelevanten Risiken und Chancen und so weiter angeht. Genau, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist bei dem E2.5, da geht es um die besonders besorgniserregenden Substanzen, also um die Frage, um die Angabe, ist in meiner Geschäftstätigkeit der Umgang mit besonders besorgniserregenden Substanzen, die beispielsweise Krebs erzeugen oder Krebs hervorrufen können, ist das von einer Relevanz? Das hat man jetzt bei in der Tech dann dahingehend so ein bisschen abgeschwächt, indem man gesagt hat, steht letztendlich auch unter so einem Teilwesentlichkeitsvorbehalt. Wenn ich so etwas nämlich gar nicht habe, dann muss ich darüber auch nicht berichten. Also wenn ich in meiner Geschäftstätigkeit nicht mit solchen Substanzen zu tun habe, dann muss ich das nicht berichten. Es gibt einen Indikator in dem Pollution Standard, der ist SFDR relevant, was dann am Ende natürlich auch dazu führt, dass man den Pollution-Standard, also den E2, dem Grunde nach immer auch anwenden muss. Ja, also selbst wenn ich als Unternehmen zu der Überzeugung gelange, dass Umweltverschmutzung kein Thema für mich ist und deswegen grundsätzlich auch mit einer entsprechenden Begründung weggelassen werden kann, führt es aber dennoch dazu, dass ich ihn nie weglassen kann, weil nämlich im Standard selbst ein Indikator drin ist, der immer Pflicht ist. Deswegen trifft sozusagen diese Erleichterung, ich kann einen gesamten Standard weglassen, muss man nur begründen, auf den Pollution-Standard schon mal nicht zu. Ne? Also weil wenn ich eine Angabe daraus erfüllen muss, dann habe ich ihn grundsätzlich auch angewendet. Gibt es Fragen dazu? Sven?
Ja, danke Thomas. Vielleicht, ich bin hier, also generell, es taucht ja immer mal wieder auf, aber bei diesen Financial Effects werde ich ja immer so ein bisschen hellhörig. Habt ihr auch mal diskutiert jetzt im Rahmen der möglichen Verschlankung oder Anpassung, ob jetzt einzelne Financial Effects irgendwie unterschiedlich behandelt oder gefordert werden sollten? Also es ist ja erstmal ein breiter Begriff und dann GNV, Bilanz, Cashflow, dieser Effekt ist ja, sagen wir mal, sehr, sehr vielschichtig. Und da könnt ihr mir natürlich auch vorstellen, ist das noch irgendeine Möglichkeit von Abschichtung, da zu sagen, ich fordere nur bestimmte sozusagen Exposures und andere nicht. Und eine Frage in Kombination damit, ich frage das auch deshalb, weil ja jetzt hier Mandatory immer steht, if material. Und dann sind wir natürlich gleich wieder bei der schönen Frage, gegen was challenge ich jetzt den Materialitätsbegriff in dem Zuge? Ne? Also gegen den Also sozusagen gegen den Financial Impact oder auch gegen den externen Impact, und wenn ja, gegen welchen Financial Impact? Wenn ich jetzt halt verschiedene habe, kann das ja sehr, sehr unterschiedliche Exposure haben in den verschiedenen Statements. Also da, das jetzt so aus einer praktischen Sicht, fällt es mir da so ein bisschen schwer, griffig zu bekommen, wie ich das dann umsetzen soll, woher ich dann genau weiß, wann bin ich denn hier raus aus der Nummer, mal ganz abgesehen davon, dass ich ja sowieso erstmal einen riesen Aufwand betreiben muss, um an den Punkt zu kommen, dass ich zu der Erkenntnis komme, ich muss die Angabe nicht machen. Ne?
Also dieses if material auf der in der Spalte mandatory, das bezieht sich auf die Frage, ist dieses Thema Pollution oder ist das Unterthema Pollution of Soil oder Pollution of Air, Pollution of Water? Das sind sozusagen die drei Subtopics, ne, die bei Pollution eine Rolle spielen. Und wenn ich beispielsweise sage, Pollution of Soil und Pollution of Water ist für mich kein relevantes Thema, weil ich überhaupt gar nichts mit Erde und mit Wasser zu tun habe, sondern ich emittiere maximal etwas in die Luft, na, dann habe ich die Financial Effects auch für Pollution of Water und Pollution of Soil nicht anzugeben. Darauf bezieht sich dieses Material. Wenn das Thema generell aber ein wesentliches Thema ist, na, dann bin ich auch in der Angabepflicht über die Financial Effects. Hier geht es nicht sozusagen um die Schwelle, wann gebe ich einen Financial Effect an. Also das zu deiner zweiten Frage. Zu der ersten Frage, da muss ich tief in meine Erinnerung zurückkramen. Und wenn ich mich recht erinnere, und da gucke ich auch mal fragend meine Tech-Mitglieder an, ich meine, dass es hier primär um solche Effekte geht, die nicht, die Ansatz- und Bewertungskriterien für Bilanz und GUV nicht erfüllen, ja, und deswegen auch in der Bilanz oder in der GUV gar nicht stehen.
Okay, also das heißt, also du challengest dann wirklich die Materialität nur gegen den Impact.
Ja.
Und du nimmst also jetzt mal rein, also und wahrscheinlich die Denke, das ist auch das führende System, also im Sinne von, wenn der Impact klein ist, dann wird wohl auch der Financial Impact nicht groß sein. Aber jetzt mal rein theoretisch gesprochen, wäre es dann möglich? Ich habe quasi was, wo der sozusagen der Impact klein ist, aber das Financial Exposure riesig. Das würde aber dann in der Logik hier nicht zu einer Angabepflicht führen.
Das würde ich so nicht sehen, weil wir die doppelte Wesentlichkeitsperspektive ja haben. Und ich bin in der Berichtspflicht drin und ich muss in meinem Match Reality Assessment also gehen wir mal auf mein Beispiel zurück, ne? Ich sage, ich untersuche jetzt mal Pollution of Soil, also Umweltverschmutzung in die Erde. Ne? Wenn ich entscheiden will, ob das Thema Umweltverschmutzung in die Erde oder Verschmutzung der Erde für mich als Unternehmen wesentlich ist, dann habe ich beide Seiten zu berücksichtigen. Natürlich die Impact-Seite, aber ich habe auch das Thema Financial Impacts auf mich selbst zu berücksichtigen. Also ich habe die Inside-Out- und die Outside-In-Perspektive. Ich kann genau in dem Fall, den du skizzierst, der würde nicht dazu führen, dass ich sagen kann, ich muss nichts angeben.
Ich glaube, das ist ein guter Fall. Ich meine, das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Das kommt ja ganz, ganz häufig immer wieder vor, dieser Punkt. Wäre es wahrscheinlich wirklich gut, so ein Illustrative Example dargestellt haben, dass man so ein Walkthrough mal machen kann. Ne? Wirklich sagen kann, okay, das sind sozusagen die Szenarien, und in den und den sozusagen Quellen führt dann halt so eine Angabepflicht und wann nicht. Weil ich glaube, jetzt allein natürlich nur von so einer tabellarischen Darstellung ist natürlich, sag ich mal, schwierig, das dann tatsächlich zu greifen. Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob sozusagen aus dem Standardtext dann auch, also in der Kette, in der Kausalkette so hundertprozentig dann für immer klar wird. Also wahrscheinlich ist es wirklich gut, dass man mal dann so ein Exempel hat und sagt, man zieht das mal so durch. Ne?
Ja, also das weiß ich auch nicht. Also ich hab auch noch keinen Arbeitsstand der Standardüberarbeitung gesehen, um tatsächlich auch mal auf den Standardtext zu gucken, kommt denn das, was ich hier glaube zu verstehen, auch tatsächlich aus dem Standardtext raus. Also das ist in der Tat so, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen.
Super, Dankeschön.
Tanja?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Jetzt diskutieren wir hier schon, sagen wir es mal, eine Viertelstunde über die Frage, wie genau ist es zu interpretieren, was genau heißt es in der Anwendung und verstehen wir uns hier eigentlich alle noch richtig? Also mir geht es jetzt hier zunehmend so, dass ich eigentlich dachte, dass ich mich halbwegs auskenne mit der Materie und mir die Frage stelle, wie transportieren wir das? Also welche Aufgabe kommt da jetzt auch auf uns als DRSC zu, hier am Ende das Ganze so zu übersetzen, dass es der Anwender oder die Anwenderin tatsächlich noch verstehen kann. Also das ist ja jetzt hier langsam ein Grad an Feinziselierung in Sachen Wesentlichkeitsverständnis und wann, wo, welche Ausnahme und wann Reason for Omission, wann nicht. Also das wird irgendwie nur mit einem, ich weiß es nicht, Entscheidungsbaum, Tabelle für jeden Abzweig im Entscheidungsbaum, ein richtig gutes Beispiel. Das ist ja ansonsten, es wird nicht weniger komplex
durch die
Vereinfachung.
Absolut nicht. Es bleibt immer noch höchst verkopft, muss ich sagen. Ne? Also das ist so, absolut. Ich finde das auch nicht gut.
Wahnsinn. Also ich meine, es ist alles besser als Rebuttable Presumption letztlich, wo du auch alles und jedes erklären müsstest. Aber so richtig dieser Punkt, den Merritt McGinnis ja eigentlich hatte, nämlich auch wirklich eine Reduzierung der, also so war zumindest mein Verständnis, ne, der Komplexität und damit möglicherweise auch der verlangten Datenpunkte. Also da hoffe ich, dass dann wirklich in dieser Simplification-Spalte noch einiges zu erwarten sein wird, weil was Datenpunkte betrifft, habe ich ja jetzt, so wenn ich richtig mitgezählt habe, gibt es noch keinen Datenpunkt weniger.
Keinen einzigen.
Aber das ist ja insoweit im Moment auch erstmal der Zwischenstand aus der Tech. Und ich denke, das, was wir von Kerstin Lopatta gehört haben, das beginnt ja gerade erst in dem Zusammenhang. Also da gebe ich vollkommen recht, da sehen wir keine echten Reduktionen. Ja.
Klaus?
Ja, genau, wir sehen keine Reduktion und tatsächlich, wir haben die Rebuttable Presumption im Moment eingetauscht gegen eine abgestufte Komplexität des wann mandatory und wann optional und natürlich wird das am Ende dazu führen, dass sich gewisse Best Practices etablieren und im Zweifelsfalle werden die Unternehmen dann eher disclosen als nicht disclosen und den Reporting-Aufwand treiben, um nicht irgendwas vergessen zu haben. Vielleicht ist auch der Prüfer mal ein bisschen unsicher und sagt, nee, das müsst ihr aber wahrscheinlich doch eher berichten, ja, weil man den Text dann auf die sichere Seite auslegt. Und am Ende führt das wahrscheinlich nicht wirklich zu einer praktischen Erleichterung für die Unternehmen, sondern nur zu einer, sag mal, erweiterten Grauzone, die dann sukzessive schwarz wird. Also das ist noch nicht das, was man unter klar und einfach verstehen würde.
Vielleicht da nur ganz kurz ergänzend. Da würde mich wirklich, Klaus, auch mal eine Einschätzung der Wirtschaftsprüferinnen interessieren. Also das stelle ich mir ja auch in der Prüfung spannend vor. Ja.
Klaus, du hast deine Hand noch oben. Legacy.
Was soll Nicolette Binke noch was sagen? Die müsste eigentlich noch in unserem...
Ach so, ja, was die Einschätzung... Ich muss jetzt erstmal hier die aktuellen Geschehnisse verdauen, um dann zu beurteilen, was das für die Prüfer bedeutet. Aber es wird nicht einfacher am Ende des Tages. Ich kann das jetzt im Moment so aus dem Stegreif nicht sagen, wie wir dann damit umgehen. Ja, aber ich bin... Sagen wir mal so, ich habe mittlerweile, fange ich auch an, meine eigene Einschätzung der Vergangenheit so ein bisschen zu revidieren. In der Vergangenheit habe ich es eigentlich nicht als unsere Aufgabe gesehen, jetzt Gesetze auszulegen und am Ende, wenn irgendetwas nicht klar ist, zu entscheiden, was zu tun ist. Im Moment bin ich dabei zu sagen, eigentlich bleibt uns gar keine andere Wahl, als ein Stück weit selbstbewusster aufzutreten und dann Lösungen zu finden, die dann funktionieren. Das vielleicht nur als insgesamtes Statement, weil ich einfach nicht sehe, wie wir sonst zurechtkommen. Also, aber was das jetzt hier im Einzelnen für den Prozess hier bedeutet, das müssen wir uns dann nochmal genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob das an der Stelle erstmal reicht.
Ja, ich denke, das werden wir noch weiter diskutieren. Wir sind ja auch beim Zwischenstand jetzt erstmal.
Und ja, das ist ein Zwischenstand.
Ging ein bisschen die Komplexität, das war sicherlich, was Tanja Castro als Punkt sicherlich weiter hat, das Komplexität und Auslegungsbedürftigkeit dann der Kompromisse, ja.
Wenn ich da kurz zurückfragen darf, Frau Behnke, heißt das, auch Sie sind der Ansicht, dass man hier so eher darauf hoffen muss, dass sich eine gute Best Practice herausbildet? Kann ich das so interpretieren?
Ja, es ist immer, ja, eine gute Best Practice, aber auch, ich muss ja als Prüfer dann entscheiden, in einer unsicheren Situation, was ich mittrage und nicht. Und da, glaube ich, auf den Sankt-Nimmerlandstag zu warten, dass irgendwas klargestellt wird von irgendjemandem, ist nicht der richtige Weg, sondern man muss Prüfer im Schulterschluss mit dem Kunden dann Entscheidungen treffen. Und das ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Und es war immer so, dass ich Best Practices herausgestellt habe. Ich denke nur mal an die Erstanwendung der CSR-Richtlinie-Umsetzung, wo auch vieles klar war. Und da wurde ja auch der DS20 nochmal von den Prüfern interpretiert. Aber das waren ja, es war ein Bruchteil von den Themen und so weiter, die wir jetzt hier an der Stelle haben. Ne? Also es ist immer der Weg sozusagen, aber wir werden, glaube ich, sicherlich in so einer Transition auch nicht verhindern können, dass ein Prüfer es vielleicht anders sieht als der andere, weil auch dort am Ende der Kette habe ich das IDW und die, da gibt es ja auch Abstimmrunden und da einigt man sich dann eben auch nicht. Das ist dann auch unterschiedlich deutschlandweit, international und so weiter, also im europäischen Verbund. Das wird sehr stark auf den Einzelnen dann auch unter anderem ankommen. Ja, es geht nicht anders. Es wird genau wie alles andere, es ist eine unsichere Situation. Wir müssen das Beste draus machen und ich glaube, Pragmatismus wird da auch gefragt sein, auch seitens der Prüfer. Ja. Sonst wird es nicht funktionieren.
Okay, danke nochmal für diese Klarstellung, Frau Behnke. Lothar?
Vielleicht nur kurz als Ergänzung. Also ich finde es sehr gut, was Nicolette gerade sagt mit dem Pragmatismus der Prüfer. In der Vergangenheit führt ja Unsicherheit zu weniger Pragmatismus. Und da bin ich, aber auch, ich glaube, stellvertretend für viele Anwender sind wir da hoch besorgt, dass hier keine, ich sehe noch nicht den Schritt nach vorne. Und Herr Lampfermann, wir sind am Anfang des Prozesses der Reduktion. Ich würde mir schon wünschen, dass hier nochmal ein bisschen mehr Mut auch gezeigt wird. Und dass wir auf der einen Seite gerade eben nicht alles auf die Prüfer und auf die Anwender zum Schluss dann verlagern. Weil das ist so der Eindruck, der bei mir jetzt gerade entsteht. Also man schiebt das einfach nur noch mal eins weiter und zum Schluss heißt es, ja, wie setzen wir es um? Und dann entstehen immer Maximalforderungen. Und deswegen gerade in dem hinteren Teil, also wo es hier einfach so heißt, Merchant One DR, also da hätte ich mir auf jeden Fall eine Vereinfachung gewünscht. Also da, ich meine, Sven Morich hat das vorhin ja kurz gesagt, also eine Präzisierung, weil im Moment habe ich das Gefühl, ist alles gleich geblieben, aber man muss es besser begründen.
Richtig, genau, das würde ich auch erstmal als Zwischenfazit, war ja eigentlich auch gewesen, das, was bis jetzt aus Tech rauskam, dass das noch nicht im Sinne einer umfänglichen Reduktion ist, ist vielleicht ein bisschen was zusammengeschoben worden, aber noch keine echte inhaltliche Reduktion. Das ist ja, glaube ich, dann auch Aufgabe für die Frau Professor Lopatta, jetzt im nächsten Schritt dann nochmal zu schauen, kann man insbesondere im Board auch nochmal vielleicht eine neue Perspektive auf die Dinge entwickeln, weil es ist immer ein bisschen schwierig. Es sind ja auch viele aus der PTF-Arbeit noch mit dabei, die jetzt im Grunde dann auch nochmal diese Bearbeitung mitmachen. Das muss insoweit noch vielleicht ein bisschen weiterentwickelt werden. Und wenn wir das schaffen, mit einem vernünftigen Konzept und das auch ableitbar und begründbar zu schaffen, dann umso besser. Ich will jetzt aber nicht für die Frau Lopatta sprechen, soweit das ist aber eine Sache, die wir jetzt im Grunde schon seit dem letzten Jahr immer wieder mitgegeben haben, auch Richtung F-Frag, egal welche Zusammenhang wir uns da geäußert haben, dass das Thema hinter Proportionalität und Praktikabilität der Berichtsstandard ganz weit vorne stehen muss.
Also sehen wir aber auch im Board so, Herr Landvermann. Also ist, also ich habe das heute Morgen auch wieder gesagt, also wenn ich jetzt zwei DRs in einen merge, dann habe ich ja halt noch nichts gewonnen. Das ist ja genau das, was wir halt auch gerade schon gesagt haben. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, also die Tech ist da eben ein bisschen anders unterwegs als das Board. Ich glaube, wenn das Board da durchgeht, dann wird das hinterher anders aussehen. Besteht halt immer noch die Gefahr, dass Tech und Board nicht übereinstimmen, aber dann ist das eben so.
Das muss ja letztendlich auch politisch durchsetzbar sein und das ist ja auch eine Botschaft, die dann von der Kommissarin, der Mairead McGuinness, dann auch kam, wo sie sagen, das muss insoweit noch ein bisschen Form bekommen mit Blick auf die Praktikabilität da, ne? Ja. Aber das wollen wir ja auch, genau. Thomas. Wir wollten das eigentlich jetzt nicht deinen Vortrag da unterbrechen.
Nee, aber ich bin ja dankbar für die Diskussion. Mhm. Gibt mir auch die Möglichkeit, mal meine Stimme etwas auszuruhen.
Muss ein bisschen ölen, ein bisschen Wasser, genau.
Genau. Ich habe noch gesehen, Herr Emons hatte seine Hand auch gehoben, aber jetzt sehe ich die Hand nicht mehr. Ist das ein technischer Fehler oder ist mir irgendwas runtergerutscht? Oder Herr Emons?
Nein, ich war jetzt gerade am Überlegen, ob ich da noch was zu sagen soll, weil ich glaube, das Problem ist jetzt nicht nur, wenn man das jetzt aus der Sicht sieht eines Prüfers, sondern auch aus der Sicht eines Aufsichtsrats beispielsweise, der diesen Bericht am Ende sich anschauen muss, haftet möglicherweise noch für die Aussagefähigkeit dieses Berichts. Wir haben diese Diskussion, führen wir zurzeit nämlich sehr, sehr akut. Ne? Also das ist ja eine Sache, die jetzt kommt. Und die Frage dreht sich natürlich in den Köpfen der jeweiligen Aufsichtsräte, was passiert, wenn zum Beispiel so ein Bericht mal falsch ist. Also das sind so Dinge, die gerade diskutiert werden. Ich wollte es nur noch mal mit reingeben. Ja. Also es ist nicht nur die Prüfersicht, sondern auch diejenigen, die es am Ende dann auch, sage ich mal, im jeweiligen Unternehmen oder den Aufsichtsrat absegnen. Ja. Das wird, denke ich mal, für alle eine Herausforderung am Ende. Ja. Also
alle müssen die Verantwortung nehmen.
Klar sein. Genau. Das wollte ich nur sagen. Genau.
Alle die Verantwortung nehmen in dem Zusammenhang brauchen dann ein klares Leitbild. Ja. Thomas.
Georg.
Also die Frage ist, wir haben jetzt 13:57, haben wir irgendwo einen logischen Cut? Wir haben, glaube ich, noch eine Pause vorgesehen.
Ja, na gut, also das ist jetzt immer so, ich glaube, überwiegend pro Standard eine Folie. Ich meine, wir müssen die auch nicht alle en Detail durchgehen. Also ich glaube, wo die Reise irgendwie hingeht, das sieht man. Man kann die nächsten wahrscheinlich auch ein bisschen schneller machen, würde ich vielleicht vorschlagen. Es sei denn, es besteht der Wunsch der Fachausschussmitglieder, hier ins Detail reinzugehen. Aber davon würde ich abraten, weil dann unterhalten wir uns noch sehr lange. Und das ist ja auch nur ein Zwischenstand. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass hier ein Großteil in der Verantwortung, so ungern ich das sozusagen als Tech-Mitglied abgebe, beim Sustainability Reporting Board liegt. Denn mit der Tech ist eine, ich sage mal, eine Reduktion der Disclosure Requirements, um, sage ich mal, einer besseren Praktikabilität wegen und einer höheren Proportionalität schwer zu argumentieren, bis hin gar nicht zu verargumentieren.
Nee, aber es ist ja wichtig, dass man einfach mal erstmal was als Diskussionsgrundlage hat. Und dann ist die Frage im nächsten Schritt, wie kann man das Ganze weiter auch mit einem logischen Gerüst, und das ist ja das, was sicherlich auch da dem SAB die große Rolle spielt, um zu sagen, okay, wie kommt man denn jetzt dann da dran?
Ja, also
jetzt ist meine Frage war eigentlich, Thomas, nochmal gemünzt auf unsere Pause. Wir haben nämlich jetzt kurz vor 14 Uhr, ob wir jetzt nochmal 15 Minuten Pause einlegen oder ob wir jetzt gerade sagen, das passt jetzt noch nicht vom Cut her. Brauchst du irgendwie noch eine Folie oder zwei?
Also ich würde vielleicht noch die Umweltsachen schnell durchgehen. Ich sehe jetzt gerade, Kathi hebt die Hand.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass um 14.15 Uhr sich dann Frau Leikumar kurz dazu schaltet, um aus der EFRAG-Arbeitsgruppe zu berichten.
Ach, ja, richtig, das kommt
da hinzu. Da sollten wir dann auch sofort ihr sozusagen das Wort geben, weil ich glaube, so viel Zeit hat sie dann auch nicht. Also das würde ich dann schon sagen. Aber dann, und Lothar hat auch noch...
Ich habe nur kurz eine Frage, weil gerade zu Recht die Frage aufkam, ob wir jetzt Folie für Folie durchgehen oder... würde ein paar grundlegende Fragen stellen. Also ich habe mir die Frage gestellt bei der Folie 21, S1-12. Mir geht es weniger um Working Hours Optional Disclosure, sondern mir geht es um das Prozedere. Also dort wird ja in der Fußnote erwähnt, dass eine Verschiebung in Richtung Sector-Specific Standards vorgesehen ist. Und meine Frage wäre einfach nur nochmal an der Stelle, ist das eine Diskussion, die jetzt grundlegend als Prinzip vorgenommen wurde? Also ist das eine Option, dass man sagt, also das eine, dass man es verschiebt in die sektorspezifischen oder wirklich als Optional Disclosure führt? Da war ich noch ein bisschen stutzig an der Stelle, weil das könnte ja auch für andere Themen eine Lösung eröffnen. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht richtig verstanden.
Also soweit ich mich erinnere, ist die Frage Verschiebung und Optional Angabe losgelöst voneinander zu sehen. Also hier geht es erstmal generell nur darum, verschiebt man das überhaupt? Ne? Es ist so, dass Tech da überwiegend der Meinung war, dass man es in die sektorspezifischen verschiebt und dann sozusagen müsste innerhalb der sektorspezifischen die Frage nochmal aufgeworfen werden, lassen wir das als optionales Requirement oder wird das ein festes Requirement? Also das sozusagen, ich habe gerade deine Frage so verstanden, ob das beides miteinander interrelated ist. Das ist aber meines Erachtens nicht so.
Aber es wäre schon der stufenweise Ansatz, dass man es erst in den sektorspezifischen verschiebt und dann die optionale Frage stellt.
Das habe ich so verstanden. Würde ich auch so sehen. Ich guck mal in die.
Weil da kann ich auch nur, also jetzt in Richtung Tech oder auch in Richtung Kerstin Lopatta, vielleicht auch wirklich nochmal die Frage in den Raum stellen, dass man das wirklich nochmal ganz konsequent nochmal wirklich DA pro DA auch nochmal durchgeht. Also ich verstehe nicht, warum bei einigen, also nur bei Diversity, da war ich jetzt positiv angetan, dass da wirklich mal was deleted wurde in größerer Form. Aber ansonsten war ich jetzt schon einigermaßen irritiert, dass da so wenig beherzt vorgegangen wurde. Das vielleicht nur als Anmerkung. Danke.
Es wurde aber beherzt gestrichen, möchte ich sagen.
Sorry. Oder nehme ich so mit, aber du siehst halt, dass die Tech wirklich kaum gestrichen hat. Also du hast es gerade gesagt, bei Biodiversity haben sie viel gestrichen, aber ich glaube, bei E1, Thomas, ist so gut wie nichts, oder? Ja, ich glaube, eine
Klima,
Streichung. Oder
bei Klima eine einzige wirkliche Streichung. Ne? Der Rest der Reduktion kommt durch Mergers.
Ist halt auch, ja, und Mergen ist aber nicht streichen, ne? Das hat Lothar ja vorhin auch schon gesagt, genau. Und das habe ich halt auch schon gesagt. Und irgendwie, ich finde es ja gut, dass die Tech das rauf und runter diskutiert, aber es hilft dem Board halt wenig, wenn wir die Vorgabe haben, zu streichen, ja, und die Tech kommt eben mit Mergern und erzählt uns, wir sind von 136 auf, Thomas, ich weiß nicht, 89?
Nein, Disclosure 98. Requirements,
aber nur durch, oder 98, ja, aber wir haben halt viel gemerged. Also ist im Board angekommen, Lothar, und wird da auch anders gesehen.
Drücken. Wahrscheinlich müssen wir wirklich nicht in diesem Granularität weitergehen. Ich teile erstmal wieder die. Es ist ja keine Präsentation, das ist ja ein PDF. Moment. So, jetzt müssen Sie wieder alle was sehen. Und ich wollte eigentlich mit dem E4 weitermachen. Genau, E4, dort sind. Im Grunde genommen zieht sich das weiter durch. Ne? Also man sieht Streichungen, die in der Regel aber keine wirklichen Streichungen sind, sondern Verschiebungen in die sektorspezifischen. Das ist hier der Fall bei E4, 7 bis 9. Ne? Da steht Delete dran, aber das ist das sind drei Themen oder drei Disclosure Requirements, die in die sektorspezifischen Standards verschoben werden sollen. Es gibt wieder Mergers, ne? Also einmal das Thema Pressure Metrics und Impact Metrics. Was ist das Thema Pressure Metrics? Das sind die Treiber, die Biodiversität und Ökosysteme beeinflussen, und die Impact Metrics, die Angabe soll dafür sorgen, dass man ein Verständnis darüber gewinnt, wie das Unternehmen in Richtung No Net Loss beziehungsweise Net Gain arbeitet. Und weil das inhaltlich sehr stark zusammenhängt, wurde vorgeschlagen, das zu mergen, und dem hat die Tech auch mehrheitlich zugestimmt. Genau, so, das wäre das Thema Biodiversity und Ecosystems. Dann sind wir im Circular Economy Standard, also Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Dort sehen wir auch, dass es Merger gibt, die dazu führen, dass insgesamt die Anzahl auf dem Papier, ne, das ist jetzt nicht substanzmäßig, sondern die Anzahl der Disclosure Requirements auf oder um 3 sozusagen reduziert worden ist. Diese beiden, die hier ganz oder fast unten stehen, einmal Resource Use und Circularity Support, die beiden sollen jeweils gemerged werden, aber mit anderen, also 5, 7 mit dem 5er, das sind die Resources Outflows, und 5, 8 mit 5, 3. Circularity Support ist auch von der Struktur her eigentlich falsch an der Stelle, meines Erachtens, weil das steht dann unter der Überschrift Performance Measurement. Ist meines Erachtens aber kein Performance Measurement oder ist keine Performance Measure Angabe, denn hier geht es darum, wie Abfallvermeidung in der Wertschöpfungskette gefördert wird. Das ist eigentlich eher etwas, was man strukturell unter Policies, Targets und Action Plans, also PTAPRs letztendlich fassen kann. Und wenn hier, das ist ja nicht, steht hier nicht da, aber diese beiden, der 7er und der 8er, die sollen dann entsprechend auch eher unter den sektorspezifischen Standards wiederzufinden sein. Damit hätten wir das Thema Umwelt eigentlich durch. Und wir haben jetzt noch ein paar Folien zu den Social Standards, wobei der S1 Own Workforce auch der umfangreichste ist. Da sieht man hier an einer Stelle auch wieder ein Merger, nämlich bei dem 1.5 und 1.6, ne, also Taking Action. Da geht es um die Maßnahmen zur Vorbeugung, also Prevention materieller wesentlicher negativer Auswirkungen beziehungsweise Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, positive Auswirkungen auf die eigene Belegschaft herbeizuführen. Eine leichte Simplifizierung, Vereinfachung gibt es beim 1.7. Das ist auch etwas, was wir in anderen Zusammenhängen stark diskutiert haben. Da gibt es ja so einen Länder-Breakdown und da will man die Granularität dieser Breakdowns etwas herunterfahren. Das ist aber relativ wenig. Ne? Also man sieht schon auch gerade hier an dem Standard und wenn man auch weiter guckt, ne, also da ist nicht sehr viel Vereinfachung drin. Letztendlich zieht sich auch alles durch, was wir im Umweltbereich auch eigentlich auch schon festgestellt haben. Ne? Also ich kann es im Grunde genommen zusammenfassen, es gibt Mergers und es gibt wenige Verschiebungen. Ne? Die Anzahl der Verschiebungen, das waren 5, 6, 7, hatten wir zu Beginn der ersten Session zu diesem Thema kurz aufgelegt, die Folie. Da ist eigentlich noch ziemlich viel Luft nach oben, wenn man tatsächlich eine substanzielle Reduktion der Angaben erreichen will. So, ich frage jetzt mal in die Runde, ist es jetzt tatsächlich notwendig, also ich gehe auch gerne noch die weiteren Folien durch, aber da wird es keine großen Überraschungen mehr geben. Wie tief möchten Sie hier noch in das Detail gehen? Frage an die Mitglieder des Fachausschusses. Was Social angeht. Ansonsten würde ich vielleicht noch kurz auf Governance eingehen. Ja, das, Olga?
Thomas, Entschuldigung, ganz kurz nur. In dieser Unterlage, was wir verschickt haben an den Fachausschuss, ne, da war ja noch bei Social, bei vielen. Bei vielen Disclosure Requirements in der letzten Spalte Phase-In, Yes for Non-Employee Workers. Und das ist irgendwie jetzt die Value Chain. Weißt du, ob sich da was geändert hat oder ist es einfach nur die Darstellung in der Tabelle?
Es gibt hier Phase-In immer noch ein paar, wo man sagt, Non-Employee Workers wird es ein Phase-In geben. Also hier zum Beispiel, ne, bei S1 2022, bei den Kollektivvereinbarungen und beim Social Dialogue. Kannst du es erkennen? Also für die Non-Employee Workers ist das vor allem deswegen drin, weil bei den Non-Employee Workers folgendes Problem ja besteht, und das hatten wir in unserer Stellungnahme ja auch angesprochen, dass man ganz oft auch den Zugriff auf die Daten letztlich gar nicht hat. Ja, also es gibt zum Beispiel, wir haben uns in unserer Stellungnahme mit einem Thema auseinandergesetzt, und zwar ging es darum, Fair Wages. Ja, und die Frage oder das Disclosure Requirement, was dort in Bezug auf die Non-Employee Workers gefordert war, war eine Darstellung darüber und eine Information darüber, ob die Gehälter dort fair sind. Und was wir in unserer Stellungnahme angesprochen haben, ist, dass man auf diese Informationen in der Regel gar keinen Zugriff hat, weil Non-Employee Workers in der Regel eben, sonst würden sie auch nicht Non-Employee Workers heißen, nicht die eigene Workforce sind, sondern eben beispielsweise Leihkräfte, die unter Vertrag bei anderen Firmen stehen, also bei Placement Agencies. Die Informationen deswegen für mich als Berichterstatter relativ schwer oder gar nicht zu bekommen ist. Das ist Also das geht in die Richtung, dass man hier über ein Phase-In nachdenkt, weil man eben sagt, auf diese Informationen kommt man möglicherweise nicht so einfach ran. Also ganz streichen wollte man das nicht. Wir haben das Thema auch diskutiert, ziemlich heiß bei Tech, ob man beispielsweise das Thema Fair Wages für Non-Employee-Workers tatsächlich in der Form und Granularität fordern kann, wie es im Entwurf drin ist. Aber das war nicht wegzudiskutieren. Olga, ist damit deine Frage beantwortet oder hattest du den, ist es noch bei mehreren, ist es noch bei, also war diese Phase-In für Non-Employee-Workers häufiger anzutreffen als hier in dieser Präsentation?
Ja, das war zum Beispiel, wenn du eine Folie wieder zurückgehen würdest, das war bei S1 bis S5, also S1.1 bis S1.5 oder 6 sogar. Und hier ist es wahrscheinlich aber nur die Darstellung in der Tabelle, ne?
Das ist hier anders, ne? Weil hier die Phase-In-Erleichterungen jetzt gelten, die in Bezug auf die gesamten Value-Chain-Informationen ja gelten. Und da gibt es ja ein Phase-In bis zu 3 Jahre nach dem Stand der Diskussion bei Tech. Und das ist im Grunde das Gleiche. Also ja, also von
CSRD ist das, ne? Ja.
Genau. Also das ist anders bezeichnet. Also weil ich habe Non-Employee-Workers sind ja letztendlich auch, die gehören ja letztendlich auch zur Lieferkette, weil ich ja eine Arbeitskraft einkaufe von einem Lieferanten, wo, also den Lieferanten in Anführungszeichen, wo der Angestellte, wo die Angestellten ja tatsächlich unter Vertrag stehen. So, jetzt sehe ich gerade eine Hand bei Lothar Ried.
Ja, wobei, man muss ja schon hinzufügen, das ist jetzt ja LKSG-relevant, das ist unser Zugriff zum unmittelbaren und zum mittelbaren Zulieferer. Darauf bezieht sich das ja ganz konkret. Und wir hatten vorhin kurz die Debatte zur Frage, was sagt der Prüfer zum Schluss dazu? Und im Endeffekt habe ich keinen Zugriff auf den Akteur dahinter, also was ja im Endeffekt gemacht wird. Wir holen uns ja per Erklärung, holen wir uns ein beim Zulieferer, beim direkten Zulieferer Tier 1, dass wir auf die Einhaltung unserer Standards hinweisen. Und da ist ja dann einfach die Frage, ob das dann ausreicht. Weil darüber hinausgehende Angaben werden wir gar nicht machen können.
Ja, das ist genau der Punkt, der in der Tech auch diskutiert wurde, zumindest in Bezug auf die Fair Wages Debatte. Ja, also dass die Frage natürlich ganz einfach zu stellen ist. Also ich kann meinen Zulieferer fragen, entlohnst du deine Angestellten fair? Na, die Frage der Antwort aber davon abhängt entweder vom guten Willen des Zulieferers oder aber vom Vertrag, den ich mit dem Zulieferer vor Jahren mal geschlossen habe, ob ich diese Information bekomme. Und das Problem, mit dem ich mich ausgesetzt sah in der Tech-Diskussion, ist, dass, ich sage es mal andersrum, das sollte eigentlich möglich sein, so eine Information zu bekommen. Also ich habe das in Zweifel gezogen, aber das wurde als Gegenargument nicht in voller Hinsicht geteilt.
Ja, ich nenne mal kurz das Gegenargument. Also die MBW als mittelgroßes Unternehmen hat 10.000 Zulieferer. Und dann ist die Frage, mit welchem Aufwand ist es verbunden? Und ich habe es ja gerade erläutert, wie es im Regelfall funktioniert. Wir haben bei unseren Bestandslieferanten und neuen Lieferanten haben wir einen Supplier Code of Conduct. Das ist auch gute Praxis, auch bei anderen Unternehmen. Und der wird bei dem Eingang einer Vertragsbeziehung wird dieser dann entsprechend bestätigt vom Gegenüber. Aber wir werden keine Einzelfragen dazu stellen, außer es liegt diese berühmte substantierte Kenntnis vor. Und Tanja hat ja dankenswerterweise geschrieben, es gibt auch Unternehmen, die haben mehrere 10.000 Zulieferer. Und ich glaube, ist das mal ganz salopp, um 14.55 Uhr muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also wenn es den begründeten Verdacht gibt, dann ist es absolut wichtig und richtig, hier entsprechend tätig zu werden. Darüber hinaus ist das nicht erforderlich. Und da denke ich, da sollte auch ein gewisser Grad der Angemessenheit auch verfolgt werden. Das wäre sehr begrüßenswert.
Ja, dem stimme ich absolut zu. Es gab einen kleinen Kreis von Tech-Mitgliedern, die genau das auch in der Hinsicht argumentiert haben. Es war nur dann mehrheitlich nicht sozusagen einer entsprechenden Lösung zugänglich. Es ist genau der Punkt, den du gerade gebracht hast. Also genau das haben wir besprochen. Ich sehe noch irgendwo eine zweite Hand, glaube ich. Nee. Lothar, wolltest du noch was sagen? Deine Hand ist noch oben. Okay. So, wir sind ja eigentlich von der Rückfrage von Olga gekommen. Olga, ist damit deine Rückfrage geklärt?
Ja, danke, Thomas.
Okay, dann würde ich in Anbetracht der Zeit vielleicht noch schnell kurz auf das Governance-Thema weitergehen. Hier sind übrigens auch Schreibfehler drin, denn hier ist nicht. So, jetzt sind wir im Governance. Genau. G1, also man sieht eigentlich die wichtigste Botschaft ganz unten, dass der G1 nach dem Stand der Diskussion nicht, ich sag's mal salopp, überleben wird. Alles da, wo jetzt deleted steht, das sind die Themen, die aufgrund der Vorgabe in der CSRD, also im Kompromisstext der CSRD, die das Mandat EFRAG sozusagen überschreiten würden. Und deswegen würde vom G1 noch ganz wenig übrig bleiben, zu dem man auch festgestellt hat, dass die G1.1, nämlich über die Struktur der Leitungsorgane und über die Zusammensetzung der Leitungsorgane, um die Diversitätspolitik, Diversitätskonzept, das ist auch G1.9, dass die besser in die übergreifenden Angaben passen, nämlich in ESRS 2. Die werden dort auch rein verschoben. Ja, und der Rest kann man eigentlich sagen, der ist gelöscht wegen der CSRD-Vorgabe im Kompromisstext, also wegen der Einschränkung. Und insofern bleibt unter den Governance-Standards nur der G2 übrig, der darüber hinaus auch noch umbenannt wird in Corporate Culture. So, bei dem G2 gibt es auch ein paar Streichungen, wobei bei dem G2.4 vermutlich, und das konnte ich anhand der Diskussion nicht nachvollziehen, möglicherweise eine Verschiebung in die sektorspezifischen Standards angedacht ist oder eine komplette Streichung. Das kann ich Stand jetzt nicht genau sagen, was genau gemeint ist. Ja, wir haben hier zwei Mandatory Requirements, die aus der SFDR heraus resultieren, und der eine von beiden, wo es um Korruption beziehungsweise Betrugsfälle geht, G26, der ist darüber hinaus auch aufgrund der Benchmark-Verordnung ein Pflichtbestandteil der Angaben. Mehr Folien habe ich zu diesen Themen nicht. Wenn es noch Anmerkungen oder Reflexionen gibt, dann bitte gerne noch jetzt. Ansonsten gebe ich erstmal zurück an dich, Georg.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich glaube, dann kommen wir auch langsam zum Ende der heutigen Fachausschusssitzung. Wir haben zwar noch eigentlich 15 Minuten, aber ich denke, sagen wir so, dass wir eigentlich jetzt den Zweck, sagen wir so, auch mit der letzten Präsentation einfach nochmal gesehen haben. Es gibt einfach noch, Sven Morich hat noch die Hand gehoben, das habe ich gerade nicht gesehen gehabt. Aber dann würde ich mein Schlusswort gleich noch nachziehen. Sven.
Ja, danke, Georg. Eigentlich nur eine ganz allgemeine Anmerkung oder Hinweis. Also was jetzt diese ganze Reduktionsdiskussion mir so ein bisschen zeigt, ist, Thomas, ich weiß nicht, inwieweit ihr das auch schon erörtert habt, dass man vielleicht von der Denke wirklich mal weggehen muss von dieser Anzahl der Angabepflichten und rein in dieser Struktur der Standards hin wirklich zu der Frage, wie viele Datenpunkte sind damit verbunden. Also das erscheint mir immer noch so ein bisschen kurz zu kommen. Und ich denke jetzt halt mal so schon einen halben Schritt weiter. Wir werden ja auch dieses ganze Taxonomie-Thema ja ohnehin noch mal bekommen. Aber so ein bisschen auch zu gucken, es gibt jetzt Angabepflichten, die sind vielleicht auch, was die Datenpunkte angeht, relativ schlank. Aber es gibt ja auch welche, die, sage ich mal, über verschiedene Dimensionen in Anführungszeichen uferlos werden können oder sich wieder sehr, sehr breit aufhängen. Und das scheint mir schon noch ein enormer Treiber zu sein, mit welchem Aufwand ich da jeweils einsteigen muss. Und dann jetzt einfach so von 1 bis 80 durchzuzählen und zu sagen, ja, ich habe ja nur 80 Angabepflichten, Klammer auf, hinter einer Angabe stehen aber 100 Datenpunkte, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und das wäre vielleicht mal ganz interessant, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder ob man die Diskussion auch ein bisschen mal in so eine Richtung steuert und sagt, okay, wir müssen doch vielleicht wirklich mal gucken, was dann tatsächlich an Datenpunkten erhoben werden muss. Und das wird meines Erachtens ein Vielfaches von dem sein, was wir jetzt als Angabepflichten sehen.
Das ist ja, damit richtig. Legst du den Finger absolut in die offene Wunde, Sven.
Darf ich gerade nochmal, Thomas? Also wir haben jetzt das Thema natürlich mit den Datenpunkten, die dahinter stehen. Das wissen wir, dass es teilweise mehrere sind. Und wir haben sicherlich auch eine Diskussion geführt oder die ist gerade begonnen worden mit Blick auf diese sogenannte Kosten-Nutzen-Analyse. Das ist ja ein Thema, was immer so bei der gesamten Standardbearbeitung immer ein bisschen hinten anstand. Wir werden das ja gerade auch nochmal aus den neuesten, sagen wir so, Arbeiten zusammen mit den sektorspezifischen gehört, dass im Grunde erstmal immer meistens eine Themensammlung erstmal stattfindet, was man alles in diese Standards reinbringen kann. Und das ist insoweit sicherlich erst im zweiten Schritt, dass man dann die Frage stellt oder teilweise auch ganz am Schluss des Prozesses, und das wird ja der nächsten Phase ja genauso sein, wo das Thema Cost-Benefit von bestimmten Angaben erst im Nachhinein sich dann nochmal Gedanken darüber macht. Das, was bisher passiert ist, sagt man natürlich, man hat, glaube ich, und so habe ich das auch verstanden, man hat das damit berücksichtigt, nur ich glaube, dieses Thema, sag mal so, was bewirkt das eigentlich und was ist tatsächlich aufwendig und was ist weniger aufwendig, das ist, glaube ich, von der Sache her noch nicht so intensiv betrachtet worden, wie es eigentlich notwendig wäre. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt hier für Kerstin Dopatta, wo ich ja auch schon mal mehrfach darüber gesprochen habe, um zu sagen, okay, was gibt es denn da noch für Ansatzpunkte? Da gibt es ja eine übergeordnete Studie, die aber eher, sagen wir so, eher auf der Metaebene stattfindet, aus meiner Sicht, und dann für diese Zwecke auch nur eingeschränkt nutzbar ist. Also da hoffe ich mir noch einiges insoweit in dem Zusammenhang, dass wir da Ansatzpunkte finden für eine Reduktion. Es geht letztendlich darum, eine faire und ausgewogene und strukturierte Perspektive zu finden. Nur wie wir es auch bisher gesagt haben, was bisher aus der Tech da rausgekommen ist, haben wir noch nicht das, was wir letztendlich dann im Sinne von arbeitsfähigem Produkt brauchen. So, Thomas, tut mir leid, dass ich jetzt gerade noch mal reingegrätscht bin, aber das war mir jetzt noch mal gerade ein Anliegen.
Ja, ich muss dem da auch nichts hinzufügen. Also das, ich wollte eigentlich nur sagen, dass damit Sven ja den Finger in eine offene Wunde legt, und das genau das Thema, das ja auch ist. Und ich kann es nur immer wiederholen. Es gibt in der Tech, und die ist nun mal so zusammengesetzt, leider wenig Akzeptanz und Akzeptanz kann man eigentlich sagen, für das Argument Proportionalität und Akzeptanz der Standards selbst im Zusammenhang mit Umfang und Granularität. Und da spielt das natürlich eine Rolle, ne? Also man,
ja, aber kann, das ist auch ein methodologisches Problem. Wenn ich jetzt sage, ich mache Standards und dann komme ich in der Cost-Benefit-Betrachtung erst zum Schluss und die wird dann, sind wir so ein bisschen halbherzig gemacht, dann komme ich da auch noch nicht hin. Das ist immer die Frage des strukturierten Vorgehens. Und da, glaube ich, hapert es bei allen diesen Projekten. In der zweiten Phase wird das ja auch schon absehbar, wie wir es gerade von Jenny Laikuma gehört haben. Cost-Benefit kommt dann irgendwann zum Schluss. Und wenn das sich weiter so durchzieht, dann wird es ungeheuer schwierig, das zu erreichen. Ne?
Das ist so. Also bei den sektorspezifischen ist es ja auch so, in dem Draft-Workplan, was ich gesehen habe, dass die Cost-Benefit-Analyse dann noch nicht vorliegen wird, wenn die Explorer-Draft konsultiert wird.
Also siehst du genau das gleiche Problem.
Ja.
Okay, mit dieser positiven Botschaft, dass wir sagen, wir haben noch was vor uns, gehen wir, glaube ich, jetzt gerade ein Schrittes auf das Ende unserer heutigen Fachausschusssitzung zu. Ich danke allen Beteiligten für die heutige gute Diskussion, dass sie sich daran beteiligt haben. Ich danke auch insoweit dann nochmal den Mitgliedern der EFRAG-Gremien, die sich heute auch dazugesellt haben. Das war, glaube ich, ein wertvoller Austausch, das in so einer Runde machen zu können. Das ist, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt dafür gewesen, einfach nochmal jetzt die Temperatur zu fühlen. Und wir haben wirklich auch ein paar Punkte, glaube ich, da mal identifiziert, wo wir auch nochmal, sei es jetzt Kerstin Lopatta, aber auch, glaube ich, den Tech-Mitgliedern noch was mitgeben können, einfach mal ein bisschen Sichtweise von mal so von draußen vielleicht, aber trotzdem jemand, der natürlich eng damit befasst ist.